So, bitte schlagt eure Bibeln im ersten Brief von Paulus an die Thessalonicher auf, in Kapitel 5. Und betrachtet mir dort die Verse 21 und 22. Wir haben letzte Woche damit begonnen, die Wahrheit von 1. Thessalonicher 5, 21 und 22 zu untersuchen und werden darin heute Morgen fortfahren und auch nächste Woche noch einmal uns mit diesem Thema beschäftigen. Dort heißt es, prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Nun, das ist ein Aufruf zur sorgfältigen Prüfung. Prüft alles sorgfältig. Meine Lieben, das ist absolut kritisch im Leben eines Christen, absolut kritisch. Das christliche Leben ist das gewissenhafteste Leben von allen. Die christliche Denkweise und das christliche Verhalten sind disziplinierter als alle anderen. Das christliche Leben erfordert absolute Präzision im Verständnis und in Ausführung. Eine Präzision, die einem absoluten Maßstab entspricht, der von Gott in der Schrift geoffenbart ist. Das christliche Leben ist ein Leben, das nach der vollkommenen und absoluten Einhaltung festgelegter Gesetze strebt, die von Gott selbst geboten und ermächtigt wurden. Es gibt kein Leben, das so gewissenhaft und anspruchsvoll ist wie das christliche Leben, weil es nicht nur Präzision nach außen hin verlangt, also in Bezug auf unser Verhalten, sondern auch Präzision im Inneren, also in Bezug auf unsere Gedanken und auf unseren Glauben. Wir führen keine Existenz, die sich als unbekümmert, alles ist erlaubt, jeder nach seiner Fasson, Hauptsache es fühlt sich gut an, beschreiben lässt. Das Wort Gottes stellt unveränderliche Anforderungen an jeden Bereich unseres Lebens. Es gibt keine wechselnde biblische Lehre für uns. Es gibt keine wechselnde Moralvorstellung, es gibt keine wechselnde Ethik. Es ist erstaunlich, wie sich innerhalb der großen Kirchen und Denomination, selbst in evangelikalen Lagern, die Lehre, das Dogma, heutzutage wieder verändert. Die sich stets verändernden Moralvorstellungen dieser Gruppierung und Lager machen einfach schwindelig. Im wahren Christentum gibt es natürlich keine wechselnden Moralvorstellungen, keine wechselnden Werte, keine wechselnde Ethik und keinen Wechsel der biblischen Lehre. Wir sind gehalten, ein Leben zu führen, das sich durch diszipliniertes Denken und Verhalten auszeichnet. Und die Notwendigkeit, Dinge kritisch zu prüfen, ist einfach nicht wegzudenken. Wir müssen in der Lage sein, wahr von falsch zu unterscheiden. Wir müssen in der Lage sein, Wahrheit von Halbwahrheiten und Wahrheit von Irrtümern zu unterscheiden. Und wenn die Gemeinde die Fähigkeit verliert, wahr von falsch zu unterscheiden, büßt sie ihre präzise Theologie ein, büßt sie ihre präzisen Moralvorstellungen ein, ihre Ethik und auch biblische Lehre. Sie gibt damit jegliche Hoffnung auf ein gewissenhaftes, genaues Leben und ein gewissenhaftes, präzises Verhalten zu haben, das gibt sie damit auf. Und wenn ihr das Christentum heutzutage betrachtet und seht, wie sehr es von Sittenlosigkeit und geringer Hingabe an eine heilige Lebensweise geprägt ist, müsst ihr verstehen, dass dieses wenig gewissenhafte Verhalten das Ergebnis einer wenig präzisen Denkweise ist, die durch die Unfähigkeit entsteht, kritisches Urteilsvermögen praktisch umzusetzen. Das evangelikale Christentum findet sich in einem Zustand ernsthafter Verwirrung. Es ist sich nicht sicher, wie es handeln soll, weil es sich nicht sicher ist, was es denken soll, weil es sich wiederum nicht sicher ist, woran es eigentlich glaubt. Eine verwässerte Theologie wird nicht zu tiefer Verehrung, tief empfundener Anbetung und Buße, auch nicht zu tiefer Demut und einem tiefen Verständnis von Gott, seines Wesens, seines Wirkens und seines Dienstes führen. Bei einer verwässerten Theologie werden die Menschen nicht theozentrisch denken, sondern sie werden sich selbst im Mittelpunkt haben. Die heutige Gemeinde, die in ihrer relativistischen Einstellung über biblische Lehre und ihre relativistische Einstellung über Moral gefangen ist, kann deshalb nicht zu einer gewissenhaften Lebensweise gelangen. Kritisches Urteilsvermögen ist deshalb unverzichtbar. Und Paulus wusste das. Als er diesen Aspekt in diese kurze Liste aus 1. Thessalonicher 5 aufnahm, ab Vers 16 sehen wir dort, beginnt er mit einer Auflistung der grundsätzlichen Elemente des christlichen Lebens. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar. Dabei geht es um eure Einstellung zu Gott. Dämpft den Geist nicht und verachtet die Weissagung nicht. Das sind Prophezeiungen, die Gott gegeben hat, nämlich das geoffenbarte Wort. Und schließlich prüft alles. Das sind die Komponenten, die den Kern des christlichen Lebens ausmachen. Paulus fordert uns also zu etwas sehr Grundlegendem auf. Er sagt, prüft alles sorgfältig. Nun ist das nicht ganz einfach, alles zu prüfen. Und dafür gibt es drei Gründe. Erstens ist das menschliche Schwäche. Unser Verstand ist gefallen, unser Denken ist verzerrt, wir sind subjektiv und zwar zu unseren Gunsten voreingenommen. Wir sind durch das uns innewohnende, nicht erlöste menschliche Fleisch, das zur Sündhaftigkeit neigt, geschwächt. Deshalb müssen wir gegen unsere menschliche Schwäche ankämpfen. Unser Verstand ist verdorben. Zweitens werden wir durch Satan getäuscht. Die Gemeinde wird unablässig von dem König der Dunkelheit oder dem Fürsten dieser Welt angegriffen und er tut alles in seiner Macht, um die Gemeinde zu irritieren und zu verwirren. Das ist der zweite Punkt. Drittens sind wir dem überwältigenden Einfluss der Gottlosen um uns herum ausgesetzt, von dem wir überhäuft werden. Durch den Kontakt mit der Welt, dem Fleisch und dem Teufel kann der Prozess des geistlichen Urteilsvermögens leicht geschwächt werden. Und leider ist die Gemeinde unter diesem Ansturm in ein gewisses Chaos und in Verwirrung verfallen. Die Gemeinde ist heute vielerorts nicht in der Lage, wahr von falsch und gut und böse zu unterscheiden und das führt zu ungenauer biblischer Lehre und wenig gewissenhaftem Verhalten. Doch obwohl kritisches Urteilsvermögen und Unterscheidung zwischen gut und böse für ein gewissenhaftes christliches Leben von grundlegender Bedeutung sind, sind sie heute nicht beliebt. Nicht einmal in der Gemeinde. Im Gegenteil, wenn wir einen festen Standpunkt zu irgendeiner Frage einnehmen, werden wir normalerweise dafür verachtet. Das bedeutet nur, dass ein Aufruf zur kritischen Prüfung angemessen ist. Bei meinem Aufruf zur kritischen Prüfung und der weiteren Ausführung und Erläuterung der Wahrheit dieser beiden Verse möchte ich drei Fragen stellen. Mit den letzten beiden werden wir uns nächsten Sonntag beschäftigen, aber am letzten Sonntag haben wir schon damit begonnen. Die erste Frage war, warum gibt es so ein oder solch ein Mangel an Urteilsvermögen? Ich habe euch bereits die Einflüsse aufgezeigt, die Schwäche des Fleisches, die Täuschung durch Satan und die weltlichen Einflüsse. Aber warum ist die Gemeinde dem zum Opfer gefallen? Was sind die Faktoren, die zu dem Mangel an Urteilsvermögen geführt haben? Nun, ich werde zunächst erstmal ein paar Faktoren wiederholen, die wir schon letzten Sonntag behandelt haben, aber dann ein paar weitere hinzufügen. Letztes Mal habe ich euch gesagt, dass der Hauptfaktor für diesen Mangel an Urteilsvermögen die nachlassende Klarheit von biblischer Lehre und Überzeugung ist. Heutzutage ist biblische Lehre den Angriffen ausgesetzt. Und jeder Angriff auf die biblische Lehre ist letztlich ein Angriff auf Gott. Es ist ein Angriff auf seinen Charakter. Es ist ein Angriff auf die wahre Kenntnis Gottes und deshalb ein Angriff auf die richtige Anbetung Gottes und somit auch ein Angriff an die Sittlichkeit. Die Gemeinden heutzutage geht es nicht mehr in erster Linie um Lehre. Es geht ihnen größtenteils darum, und dabei gibt es natürlich Ausnahmen, dass wir vor allem liebevoll und einend sind, dass wir nicht spalten, dass wir relational, das heißt beziehungsbezogen sind, nicht streitlustig sind und vor allen Dingen nirgends anecken. Und wir wollen alles am eigenen Leib erfahren. Wir wollen uns mit Gefühlen und Emotionen befassen. Und wir wollen dazu beitragen, dass Menschen sich besser fühlen in Bezug auf ihr Leben. Wir wollen, dass sie ein erfülltes Leben haben und zufrieden sind. Wir wollen, dass es ihnen gut geht. Und deshalb hat unsere vorherrschende Hermeneutik mit all dem zu tun. Letzte Woche sagte ich euch, dass die Liberalen uns ihre Theologie nicht verkaufen konnten, aber sie haben uns stattdessen ihre Hermeneutik verkauft. Nun, was bedeutet das? Was ist Hermeneutik? Der Begriff leitet sich von dem griechischen Wort Hermeneo ab und bedeutet interpretieren, also auslegen und deuten. Es sind die Prinzipien zur Auslegung der Heiligen Schrift. Die Liberalen konnten uns ihre Theologie nicht verkaufen. Deshalb haben sie uns ihre Schriftauslegungsgrundsätze verkauft. Diese lehren uns, dass man die Bibel im Angesicht dessen interpretiert, was liebevoll, was einend, was nicht bedrohlich, nicht anstößig und nicht oppositionell ist und was nicht spaltet, was die Menschen sich gut und wohl fühlen lässt, wenn etwas beziehungsorientiert ist, was ihnen Freude und Zufriedenheit und Glück und Erfüllung bringt. Das ist das vorherrschende Auslegungsprinzip. Wenn ihr die Bibel mit all diesen Auslegungsgrundsätzen angeht, gelangt ihr dabei zu der liberalen Theologie. Und deshalb haben sie uns ihre Hermeneutik verkauft statt ihrer Theologie, denn sie wussten, dass wir letztere nicht kaufen würden, dass wir jedoch durch erstere, die Hermeneutik, an demselben Ziel ankommen würden. Heutzutage hört man sogar, dass relevantes Christentum nicht auf biblischer Lehre basiert. Es wird davon ausgegangen, dass alles, was traditionell biblisch oder expositorisch auslegend ist, irgendwie nicht relevant ist. Nun, das ist eine ziemlich weit verbreitete Ansicht. Man soll es nicht meinen, aber es ist so. Man kann angeblich die Wahrheit predigen, aber das sei irrelevant, sagt man. Ich weiß nicht, wie es irrelevant sein kann, die Wahrheit zu predigen. Die Kehrseite wäre dann zu lügen, um relevant zu sein. Ich bin mir nicht sicher, wirklich, was das bedeutet. Heutzutage wird das Predigen von Gottes Wort, das Vertreten der biblischen Lehre oder sich standhaft für die Wahrheit einzusetzen, als irrelevant eingestuft. Und demzufolge reflektieren Anbetung und Predigt und Verhalten diese schwache Form der Hingabe an die biblische Lehre. Es gibt viele erstaunliche Trends in den letzten Jahrzehnten, die dieses diffuse Denken verdeutlichen. Offensichtlich wird kritisches Urteilsvermögen nicht in einer Atmosphäre des diffusen Denkens florieren. Das versteht sich von selbst. Betrachtet mit mir einmal den 2. Timotheusbrief, Kapitel 4. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1, wird Timotheus feierlich mit einer ziemlich einschüchternden Aufgabe betraut. Paulus sagt dort in Vers 1, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Mit anderen Worten möchte ich, dass du die Ernsthaftigkeit fühlst. Ich möchte, dass du, Timotheus, dich sehr motiviert fühlst. Du wirst von Gott beobachtet und von Jesus Christus, der alles richten wird. Und ich sage dir, Timotheus, in Vers 2, verkündige das Wort. Gib das nicht auf. Sei bereit, zu jeder Zeit, gelegen oder ungelegen. Mit anderen Worten, ob es geduldet wird oder nicht, beliebt oder unbeliebt, angenommen wird oder nicht, predige das Wort. Und wie wird das dann rauskommen? Es wird überführen, es wird tadeln, es wird ermahnen und du wirst das einfach mit aller Langmut und Belehrung tun. Das ist der Auftrag. Wir sollen das Wort verkündigen. Wir gehen davon aus, dass dadurch Menschen überführt und ermahnt werden. Wir gehen davon aus, dass das Wort sie tadeln wird und mit der Abtrünnigkeit ihres Verhaltens und Glaubens konfrontieren wird. Wir gehen davon aus, dass es sie ermahnen wird, ein Wort, mit dem die Menschen über ein künftiges Gericht gewarnt und dazu aufgefordert werden, ihr Verhalten zu ändern. So sollen wir predigen. In Vers 3 sagt er dann, Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Die primäre Verantwortung eines jeden Predigers und Pastors besteht darin, zu gewährleisten, dass er seinen Leuten das Wort verkündigt und ihnen fundierte biblische Lehre vermittelt. Es wird nicht immer das sein, was sie haben wollen, aber es wird immer das sein, was sie brauchen. Und wenn sie beginnen, sich Lehrer zu beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben, Lehrer, durch die sie sich gut fühlen, die ihnen das geben, was sie aufgrund ihrer eigenen Lüste wollen, dann werden sie sich von der Wahrheit abwenden und sich Legenden zuwenden. Hey, seid ihr damit vertraut mit solchen Dingen? Ja. In einer Atmosphäre, wie wir sie heutzutage haben und die man als Verwirrung biblischer Lehre statt Überzeugung von biblischer Lehre beschreiben könnte, wird kritisches Urteilsvermögen nicht bestehen können. Nun, in der letzten Predigt habe ich euch auf einen zweiten Grund hingewiesen, der ebenfalls zu diesem Mangel an Urteilsvermögen beiträgt, und das ist mangelndes antithetisches Denken. Die ganze Kultur versagt durch ihr fehlendes Bestreben, antithetisch zu sein und sein zu wollen. Sie will nicht debattieren, sie wollen nicht polemisieren, sie will relativistisch sein. Wir spüren jetzt so richtig die vor Jahren begonnene Übergriffe des Existenzialismus und des Relativismus oder Subjektivismus. Menschen wollen einfach, dass sich alles irgendwie in einem breiten Spektrum der Realität befindet. Es gibt keine Schwarz-Weiß-Fragen mehr, keine absoluten Fragen. Aber ich sage euch Folgendes, die Predigt dagegen, die biblische Lehre ist absolut. Sie spaltet auch, sie konfrontiert, sie trennt, sie richtet, sie überführt und sie rügt, sie tadelt und ermahnt. Und das ist heute nicht akzeptabel. Das ist nicht wünschenswert. Wir leben in der Zeit des Sich-Vergnügens, wir wollen spielen. Es ist ein Zeitalter, in dem wir uns salopp über jedes Thema hinwegsetzen und dafür sorgen, dass wir bei niemanden anecken. Dies ist kein Zeitalter für Debatten oder für Polemik. Es ist kein Zeitalter, in dem Grenzen gezogen werden und es heißt, hier ist die Wahrheit und da ist die Unwahrheit. In einem relativistischen Zeitalter, in dem es nicht erstrebenswert ist, antithetisch zu sein, eine These und eine Antithese gegeneinander zu stellen und zu ermitteln. Was wahr ist, in einem solchen Zeitalter wird kritisches Urteilsvermögen offensichtlich nicht überleben. Nun betrachtet einmal Titus Kapitel 1, Vers 9. In Titus 1, Vers 9 finden wir Anweisungen für einen Ältesten oder Pastoren. Er soll sich an das zuverlässige Wort halten, wie es der Lehre entspricht, und er soll mit gesunder Lehre was tun? Ermahnen und die Widersprechenden überführen. Wir sind von Gott gehalten, antithetisch zu sein, Stellung zu Fehlern zu beziehen. Wir müssen dies tun, sonst erfüllen wir unsere göttliche Berufung nicht. Aber wenn das nicht toleriert wird, wenn wir nicht spalten dürfen, wenn wir nicht sagen dürfen, dass jemand Unrecht hat, dass etwas falsch ist, dass es korrigiert werden muss, weil stattdessen die liebevolle, einde, relationale, also beziehungsorientierte Hermeneutik dominiert, dann kann kritisches Urteilsvermögen nicht überlegen. Drittens habe ich euch beim letzten Mal gesagt, dass ein weiterer Faktor, der zum Untergang des kritischen Urteilsvermögens in der Gemeinde beiträgt, der beherrschende Gedanke ist, das Image und Einfluss, die Schlüssel zur Evangelisierung sind. Die Gemeinde hat die Lüge übernommen, dass wir in der Welt beliebt sein müssen, um die Welt zu erreichen. Wir müssen nett sein, dürfen nicht anecken, müssen alles akzeptieren und zuvorkommend sein. Wir müssen dafür sorgen, dass sündhafte Menschen sich wohlfühlen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Gemeinde warm ist und alles mit offenen Armen begrüßt. Wir müssen dafür sorgen, dass Sünder sich wohl und glücklich und unterhalten fühlen. Und wenn sie uns mögen, so glaubt man, werden sie Jesus auch mögen. Image und Einfluss werden damit für mächtigere Instrumente der Evangelisierung gehalten als das Predigen von Gottes inspirierten und mächtigen Wort. Und in einer solchen Atmosphäre der Verwirrung von biblischer Lehre kann kritisches Urteilsvermögen natürlich nicht überleben. In einer Atmosphäre des moralischen Relativismus kann es nicht überleben. Es wird auch nicht in einer Atmosphäre überleben, die durch Kompromisse mit der Welt gekennzeichnet ist. Und dennoch ist genau das die Atmosphäre, der die Gemeinde heutzutage ausgesetzt ist. Die Gemeinde passt alles, was sie tut, an die Welt an und versucht, deren Anerkennung zu gewinnen. Ist euch das mal aufgefallen? Statt Licht zu sein, das angeschaltet wird und ihren Sünden aufdeckt, will die Gemeinde so dunkel sein, dass diese Menschen lange bei uns sein können und sie nie wirklich mit ihren Sünden auseinandersetzen müssen, dass sie einfach unsere Freundlichkeit genießen können. Ja, das wollen sie. Nun, versteht mich nicht falsch. Wir wollen auch liebevoll und barmherzig sein und erleben, dass Sünder Buße tun. Denn sonst wäre keiner von uns hier. Wir sind alle als Sünder in die Gemeinde gekommen. Aber wir wissen, der einzige Weg, wie das je geschehen wird, ist, wenn sie mit ihren Sünden konfrontiert werden und der Realität ihres ewigen Verhängnisses ins Auge blicken. In 1. Korinther Kapitel 4 habe ich auf etwas hingewiesen, an das ich noch einmal erinnern möchte. Der Apostel Paulus hatte eine ganz andere Philosophie des Dienstes. Er sagte mit seinem Dienst in Vers 11, wir leiden Hunger und Durst und Blöße, wir werden geschlagen und haben keine Bleibe, wir werden geschmäht, wir leiden Verfolgung, wir werden gelästert. Wir sind, Vers 13, zum Kehricht der Welt geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Nicht beliebt bei der Welt. Die Gemeinde war nie bestrebt, beliebt zu sein oder Einfluss in dem Sinne, dass sie uns akzeptieren, wie wir sind und hat nie gedacht, dass das Image der wichtigste Aspekt sei, dass es unsere akademische Gelehrsamkeit war, die sie für uns eingenommen hat oder der Unterhaltungscharakter unserer Gottesdienste oder unsere nicht bedrohliche Art von liebevoller und willkommen heißender Toleranz. Aber das ist die Einstellung heutzutage. Schwache Theologie, ein Widerwille gegen absolute biblische Lehre und die Sorge um unsere Strategie zur Vermarktung des Evangeliums an die Welt durch Image, Einfluss und Prestige haben kritisches Urteilsvermögen ausgemerzt. Und jetzt möchte ich einen vierten Faktor und Grund geben. Und das ist das Unvermögen, die Schrift richtig auszulegen. Das Unvermögen, die Schrift richtig auszulegen. Die meisten von euch kennen mich gut genug, um zu wissen, dass das mir wirklich am Herzen liegt, die Schrift richtig auszulegen. Nach meinem dreijährigen Studium an einer Bibel- und Missionsschule habe ich nach ein paar Jahren im Dienst bemerkt, dass mir noch wesentliche Werkzeuge für die Auslegung der Schrift fehlten. So habe ich noch im Selbststudium und in Zusammenarbeit mit ein paar anderen Studenten 4 Semester Griechisch selbst nachgeholt, sodass ich beim Eintritt in die Exegeseklassen am Master Seminary den 1. Johannesbrief vollständig übersetzen und die Sätze grammatikalisch analysieren konnte. Ich habe dann in meiner Seminarzeit über meine Pflichtsemester hinaus Module in den biblischen Sprachen jeweils in Hebräisch und Griechisch belegt. In Berlin habe ich dann in den ersten Jahren Hebräisch und Griechisch unterrichtet und heute wende ich diese Kenntnisse beim Auslegen der Schrift gewinnbringend an. Natürlich habe ich auch Theologie studiert, bin stets bestrebt, mich selbst im Verständnis der biblischen Lehre, der Kirchengeschichte und des historischen Hintergrunds, der Kultur und Philosophie und all jener Dinge zu erziehen. Ich bin immer noch dabei, mein Verständnis des biblischen Kontextes und der Schrift zu bereichern und zu verbessern. Und ich habe im Laufe der Jahre danach gestrebt, die Dinge, die ich gelernt habe, anzuwenden und das Wort der Wahrheit recht zu teilen. Die Schrift auslegen zu können, ist eine unverzichtbare Fähigkeit, besonders für einen Hirtenlehrer und das im Angesicht der Tatsache, was Jakobus in Kapitel 3, Vers 1, zeigt und warnt. Er warnt, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, da wie ein strengeres Urteil empfangen werden. Derjenige, der sich übereilt auf die Lehre einlässt, sollte sich besser bewusst machen, dass er in seiner Rolle als Lehrer potenziell ein strengeres Urteil empfangen wird, weil er jetzt nicht nur für das verantwortlich ist, was er selbst glaubt und bekräftigt, sondern auch für das, was er andere zu glauben lehrt, die ihm zuhören. Nun, die Auslegung der Schrift ist eine sehr anspruchsvolle Wissenschaft. Trotzdem beginnen nicht wenige Pastoren immer noch mit ihrer Predigtvorbereitung erst am Samstagabend oder Samstagnacht. Mit diesem Husch-Husch-Prinzip kann man das Wort Gottes nicht richtig auslegen. Es ist nicht einfach nur was Launenhaftes, was ich mal will und mal nicht. Aber in der heutigen Gemeinde gibt es so viele Prediger, die die Disziplin bei der Wissenschaft der Bibelauslegung nicht weiter verfolgen. Als Konsequenz davon kratzen sie nur leicht an der Oberfläche von Dingen, predigen beziehungsorientiert, eine Art quasi christliche Psychologie, oder erzählen eine Menge von Geschichten oder was ihnen auch immer einfällt. Das wiederum führt dazu, dass sie das Wort Gottes nie richtig auslegen. Und dann könnt ihr das noch durch die Tatsache ergänzen, dass es eine Art neuer Erhöhung eines jeden Menschen zu einem Experten der Schrift gibt. Jeder, der uns begegnet, scheint das Gefühl zu haben, dass er die Bibel recht auslegen kann. Wenn er jedoch keine gute Lehre empfangen hat oder sehr belesen ist und von jemandem, der die entsprechenden Fähigkeiten hat und gelernt hat, die Schrift auszulegen, ist es höchst unwahrscheinlich, egal wie geistlich er eingestellt ist und wie sehr er Christus liebt, dass er in der Lage ist, das Wort der Wahrheit richtig zu teilen. Menschen, die unzureichend in der Bibel geschult sind, und das kommt dazu, aber fortgeschrittene Kenntnisse auf einem anderen Gebiet haben, sind heutzutage irgendwie der Meinung, sie könnten als sogenannte Quereinsteiger die Bibel auslegen. Und viele Menschen denken einfach, dass sie die Schrift selber auslegen können, nur weil sie Christen sind. Und das können wir auch zu einem gewissen Sinne. Ihr wisst, wovon ich jetzt rede. Auch wenn sie gar keine oder nur wenig Unterweisung erhalten haben. Irgendwie haben wir also alle Menschen auf das gleiche Niveau gebracht. Und jeder hat das gleiche Recht, Bücher über die Bibel zu schreiben und die Schrift auszulegen, egal wer er ist und wie unzureichend er dafür zubereitet sein mag. Und ihr könnt noch ein weiteres Problem hinzufügen, das zu diesem Mangel an richtiger Auslegung beiträgt, und das ist die charismatische Bewegung, die die Welt überschwemmt und im Grunde behauptet, dass man einfach die Bibel liest und Jesus irgendwie sagen wird, was sie bedeutet. Irgendwie kommt das auf mystische Art und Weise einfach in euch hoch und eliminiert damit die Notwendigkeit der Auslegung vollkommen. Übrigens, fast jede Kultur und jede falsche Lehre, die je hervorgebracht wurde, begann mit der Grundlage, dass Jesus ihnen eine neue Offenbarung gegeben habe. Und das ist eine erschreckende Sache, weil sie so weit verbreitet ist. Man hört sie heute im Radio, in christlichen Fernsehsendungen, hört man von Menschen, die einfach kommen und auf diese Art und Weise die Bibel auslegen, darüber reden, wie Jesus ihnen dies erzählte und Gott ihnen das erzählte. Es gibt keine Notwendigkeit, die Bibel dann auszulegen, weil es einfach in uns entsteht. Nun, ich gebe euch ein Beispiel. Billy Heyman steht einem Netzwerk charismatischer prophetischer Dienste vor. Er rät dem Menschen, die Vernunft, die Logik und die Sinne zu ignorieren und sie versuchen, die Wahrheit festzustellen. Ich zitiere, unsere Tradition, Glauben und gefestigten Meinungen sind keine wahren Zeugen der prophetischen Wahrheit. Die Reaktion des Geistes entstammt unserem tiefsten Inneren. Viele Christen beschreiben den physischen Sitz des entsprechenden Gefühls im oberen abdominalen Bereich, im Oberbauch also. Hört ihr, was ihr gerade sagt? Wenn ihr die Wahrheit wissen wollt, kommt sie durch eine Reaktion aus eurem Oberbauch. Er sagt weiter, ein negatives Zeugnis mit der Botschaft. Nein, sei vorsichtig oder irgendetwas stimmt nicht, manifestiert sich in der Regel durch ein nervöses, kribbeliges und unbehagliches Gefühl. Ihr lest also die Schrift und wartet dann, dass sich etwas in eurem Oberbauch tut. Und er fährt fort. Es gibt ein tiefes, fast unfassliches Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Diesem Gefühl kann man nur vertrauen, wenn wir mehr im Einklang mit unserem Geist als mit unseren Gedanken sind. Was ist das? Das ist zweideutiges Gerede, das ist Unsinn. Er sagt weiterhin, wenn diese Gefühle von unserem Denken ausgelöst werden, könnte es nur eine Reaktion der Seele sein. Also geistloses, irrationales, sinnloses Nichts, während wir da sitzen und auf ein kribbeliges, nervöses Gefühl im Oberbauch warten. Und wenn das geschieht, ist es nicht wahr. Dann müsst ihr eine andere Auslegung finden, wenn ihr ein Kribbeln empfindet. Sagt weiter. Andererseits, wenn der Geist Gottes durch unseren Geist Zeugnis ablegt, dass ein prophetisches Wort stimmt, dass ihr die Wahrheit gefunden habt, dann wird euer Geist mit der Frucht des Geistes reagieren. Wir empfinden einen tiefen, unerklärlichen Frieden und Freude, ein warmes, liebevolles Gefühl, sogar ein Gefühl, dass unser Geist von Begeisterung auf und ab springt. Dieses Gefühl lässt uns wissen, dass der Heilige Geist durch unseren Geist Zeugnis ablegt, dass alles in Ordnung ist, obwohl wir es vielleicht nicht verstehen. Zitat Ende. Mit anderen Worten, Leute, ignoriert euren Verstand, vergesst eure Überzeugung, lasst eure Theologie außer Acht, verwerft euren gesunden Menschenverstand und nehmt niemals magenberuhigende Tabletten. Denn das beeinträchtigt den Heiligen Geist in seiner Vorgehensweise. Tut nichts, was sich auf euren Oberbauch auswirken könnte, denn dann kann er euch nicht leiten. Nun, das ist vielleicht eine sehr grafische und sehr deutliche Idiotie, absoluter Unsinn, aber das ist sehr weit verbreitet. Sehr weit verbreitet. Wir lesen die Bibel nicht und sitzen herum und warten auf ein Gefühl im Oberbauch? Entschuldige bitte. Mensch, was ist, wenn ich Blähung habe oder irgendwas anderes und ich ein Gefühl im Oberbauch habe? Ist das auch das Wirken des Geistes? Herzprobleme oder Verdauungsstörungen könnten denselben oder sogar noch stärkeren Empfindungen führen. Aber wie viele Menschen befolgen diesen Rat? Millionen. Und sie wechseln zu dieser Gemeinde und spenden die Ersparnisse ihres gesamten Lebens für diesen Dienst. Der Preis der charismatischen Mystizismus und Subjektivismus ist viel zu hoch. Jeder hat die Freiheit zu tun und zu sagen und zu lehren, was sein Oberbauch ihm sagt. Und die Einzigartigkeit und Zentralität und Notwendigkeit, die Schrift auszulegen, wurde einfach schlichtweg eliminiert. Einerseits gibt es also Menschen, die vielleicht auslegen könnten, sich jedoch stattdessen für christliche Psychologie und Geschichten erzählen entschieden haben. Andererseits gibt es Menschen, die wirklich nicht gerüstet sind, um die Schrift auszulegen. Aber sie versuchen es sich einfach darin. Und dann gibt es die dritte Gruppe der Charismatiker, die herumsitzen. Und vielleicht ist es vereinfacht dargestellt, aber die Tendenz geht wirklich dahin, dass sie auf ein Gefühl warten. Und Gott ihnen einen inneren Frieden schenkt. Ja? Wisst ihr was? Manchmal fühle ich mich bei Entscheidungen, die richtig sind, gar nicht wohl. Und ich habe keinen Frieden, aber ich muss trotzdem tun. Nun, wen wundert es, dass wir die Wahrheit nicht feststellen können, wenn wir die Schrift vollkommen falsch angehen? Versteht ihr, warum Menschen nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden können? Weil sie keinen Maßstab für kritisches Urteilsvermögen haben. Niemand hat je gesagt, dass unsere Erfahrungen das Prüfkriterium für alles sind. Die Reformatoren bekämpften Irrtümer mit der korrekten Auslegung der Schrift. Im 21. Jahrhundert muss die Gemeinde denselben Kampf kämpfen. Nur diesmal kämpfen wir nicht gegen die Katholiken. Wir kämpfen gegen die Protestanten, die derselben Art von unqualifizierten Umgang mit der Schrift verfallen sind. Das Wort muss richtig ausgelegt werden und wenn es richtig verstanden wird, wird es alle Wahrheiten präzise hervorbringen, die für ein heiliges Leben erforderlich sind. Nun lasst uns einmal zu 2. Timotheus Kapitel 2 gehen. Ich möchte euch noch einmal etwas Vertrautes in Erinnerung rufen und euch hoffentlich zu einem besseren Verständnis verhelfen. 2. Timotheus 2 und Vers 15 sagt Paulus, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Das ist sehr direkt. Der Einleitung strebe danach, folgt die detaillierte Aufforderung, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Dieser Vers impliziert, wenn ihr das Wort Gottes nicht recht teilt, solltet ihr euch schämen. Und wenn ihr euch nicht schämen wollt und das Wort richtig teilen wollt, dann wartet ihr nicht auf irgendeine Regung im Oberbauch, sondern ihr studiert es sorgfältig und strebt danach, euch von Gott als bewährt zu erweisen. Die Schrift richtig auszulegen. Das gibt uns übrigens einen tiefen Einblick in die Gewissenhaftigkeit und Präzision, die bei der Auslegung der Bibel erforderlich ist. Aber bedenkt, dass Menschen sich nicht absichtlich in einer falschen biblischen Lehre befinden oder sich dorthin orientieren. Sie sagen nicht alle, oh, ich will eine falsche Lehre finden, ich will eine Lüge finden, ich suche nach einer Täuschung. Nein, sie kommen nicht absichtlich zu solch schrecklichen Trugschlüssen. Es liegt oftmals an der Faulheit, an Unbeholfenheit, an Achtlosigkeit und an Torheit im Umgang mit der Schrift. Schaut in Vers 17. Dort treffen wir auf zwei Menschen, die das veranschaulichen. Hymenäus und Philetus sind laut Vers 18 Männer, die von der Wahrheit abgeirrt sind. Das kleine Verb sind abgeirrt bedeutet, sie haben nicht das erreicht, worauf sie abgezielt hatten. Hier ist der Gedanke enthalten, dass sie auf die Wahrheit abzielten, aber daneben trafen. Die Menschen landen nicht bei Irrtümern, weil sie danach gesucht haben. Die Menschen landen bei Irrtümern, weil sie im Prozess der Suche nach der Wahrheit nicht wissen, wie sie sie finden sollen und sich nicht bemühen oder sich nicht die notwendigen Elemente aneignen. Nun, sie haben das verfehlt, worauf sie abgezielt haben. Sie hatten möglicherweise das richtige Ziel, die Wahrheit. Sie haben sie verfehlt und wieder verfehlt und kamen dann zu diesem lächerlichen Schluss, die Auferstehung sei schon geschehen in diesem Kontext. Nun, wie verkauft man diese Idee, dass die Auferstehung schon geschehen ist, indem man Menschen erzählt, sie seien bereits gestorben und wieder auferstanden? Ihr würdet sicherlich sagen, hey, mach mal halblang. Ich weiß schließlich, ob ich tot war und wieder lebendig geworden bin, oder? Damit kannst du mich nicht in die Irre führen. Und ob man das kann. Sie müssen mit der Behauptung aufgewartet sein, dass es eine Art geistlicher Auferstehung war, dass es nur eine geistliche Auferstehung geben wird und dass diese bereits geschehen sei. Vielleicht waren sie die ursprünglichen Annihilationisten, die die Idee entwickelten, dass man nach dem Tod nicht mehr existiert oder dass die Seele schläft oder ähnliches. Vielleicht sagten sie, dass Christen bereits die gesamte Auferstehung erfahren haben, die es geben wird und dass es deshalb keine künftige mehr geben wird. Sie sagten, die Auferstehung war geistlich. Und wisst ihr was? Solche Menschen erschüttern damit den Glauben einiger, denn jede noch so verrückte Idee hat eine Gefolgschaft und das nicht nur in Amerika, Leute. Lasst euch einen Bart wachsen, lasst ihn ein bisschen verwildern, zieht euch ein Gewand eines Gurus an und geh unter die Menschenmasse und behaupte, du seist Jesus und innerhalb von einer halben Stunde hast du 50 Anhänger. Es gibt eine Gruppe, die dir folgen wird. Ist es nicht so? Sie kommen nicht absichtlich zu solch schrecklichen Trugschlüssen. Sie haben einfach unbeholfen, achtlos, faul, töricht auf die Wahrheit gezielt und sind dabei zu einem falschen Ergebnis gelangt. In Vers 15 sagt Paulus, seid nicht wie Hymenäus und Philetus, sondern studiert sorgfältig, damit ihr euch vor Gott als Arbeiter erweisen könnt, die sich nicht zu schämen brauchen, weil sie präzise mit dem Wort Gottes umgegangen sind. Ihr müsst Integrität vor Gott beweisen. Jemand, der sich mit dem Wort befasst, sollte sich nie schämen, weil er nicht alle Ressourcen oder alle seine Energie eingesetzt hat, um gute Arbeit zu leisten, um das Wort richtig auszulesen. Es gibt reichlich Prediger, ihr Lieben, die bei Menschen beliebt sind, aber für Gott wirklich eine Schande sind. Beliebt bei Menschen, aber eine Schande für Gott. Sollten wir jemals die Wahrheit falsch darstellen, so wären wir in der Tat eine Schande für Gott. Schlechte Arbeit im Wort kann nicht geduldet werden. Der Umgang mit dem Wort muss korrekt sein. Es muss richtig geteilt werden. Oh, die Menschen sagen heute, oh meine Güte, wenn du das sagst, der ist falsch und das ist richtig. Oh, dann wird 1. Chronik normalerweise Kapitel 16, Vers 22 angeführt. Taste meinen Gesalbten nicht an. Nun, wenn jemand etwas Falsches verkündigt, dann ist er nicht der Gesalbte des Herrn. Wir müssen dem Wort Gottes treu sein. Das ist kein persönlicher Angriff, es ist die Bewahrung der Wahrheit. Ob wir darin versagen, die Schrift richtig auszulegen, uns von den Gedanken an unser weltliches Image beherrschen lassen, nicht antithetisch denken, zu wenig Klarheit in unserer biblischen Lehre und Überzeugung haben. Jedes Einzelne und alle diese Dinge werden buchstäblich dazu führen, dass kein kritisches Urteilsvermögen mehr vorhanden ist. Wie können wir kritisches Urteilsvermögen beweisen, wenn wir nicht bereit sind, auszusprechen, was falsch und was richtig ist und Relativität abschaffen? Wie können wir zwischen Gut und Böse unterscheiden, wenn wir versuchen, Kompromisse einzugehen und dafür zu sorgen, dass die Welt sich wohlfühlt? Wie können wir zwischen Gut und Böse unterscheiden, wenn wir nicht einmal wissen, wie die Schrift richtig ausgelegt wird? Ein weiterer Faktor ist mangelnde Gemeindezucht oder, wie jemand einmal gesagt hat, korrektive Gemeindeseelsorge. Meine Lieben, das ist eine sehr ernste Angelegenheit und ich möchte sie nur kurz erwähnen. Ein Punkt, der erwähnt werden muss, ist diese Gemeindezucht. Was ist das? Es ist die Konfrontation der Sünde im Leben Einzelner. Wenn dein Bruder eine Sünde begeht, geh zu ihm, heißt es. Geh zu ihm und konfrontiere ihn. Versuche ihn zu ermutigen, versuche ihn zu erbauen, zu stärken und zu Buße zu bringen. Jesus sagte, wenn dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin. Hört er nicht auf dich, so nimm noch ein oder zwei mit dir. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auf die Gemeinde nicht, so schließe ihn aus. Paulus sagte, iss nicht mit ihm, behandle ihn nicht wie einen Freund, sodass du alles akzeptierst, sondern liebe ihn wie einen Bruder und bete für ihn, dass er Buße tut. Oder bis er Buße tut. Paulus sagte der Gemeinde in Korinth, sie solle den Sünder dem Satan überliefern zur Zerstörung des Leibes, damit sein Fleisch durch die Züchtigung verderbe. Die Gemeinde muss einen heiligen und hohen Maßstab haben. Es gab auch in unserer Gemeinde Zeiten, in denen wir die Sünde konfrontieren und Leute in dem Verharren ihrer Sünde ermahnen mussten. Es geht um das Verharren in einer Sünde. Es geht nicht darum, dass jemand sündigt, sonst müssen wir ständig alle Leute anreden. Es geht darum, wenn einer darin verharrt. Wir müssen immer einen begonnenen Prozess der Gemeindezucht auch zu Ende führen. Und hört mir jetzt aufmerksam zu, wenn ihr Gemeindezucht ausübt, bedeutet das, dass ihr Sünden konfrontiert. Dass ihr eine Mauer zwischen der Welt und der Gemeinde aufrichtet und errichtet. Ihr errichtet eine Mauer zwischen der Welt und der Gemeinde. Denn wenn ihr jemanden mit der Sünde konfrontiert und er sein sündhaftes Verhalten nicht einstellt, schließt ihr ihn letztlich aus. Vielleicht ist er nicht mal ein Christ. Aber damit bleibt die Mauer sehr klar abgegrenzt. Auf der einen Seite sind die Menschen, die ein Leben im Gehorsam gegenüber dem Herrn führen, und auf der anderen Seite diejenigen, die das nicht tun. Und die Mauer der Trennung zwischen der Gemeinde und der Welt ist unverzichtbar. Aber sobald ihr keine Gemeindezucht mehr gegen Sünde einsetzt, fällt die Mauer, vermischt die Welt sich mit der Gemeinde und es gibt keinen klaren, erkennbaren Unterschied mehr. Die Welt fühlt sich dann wohl und ihr wisst nicht, ob ihr mit einem Gläubigen oder einem Ungläubigen zu tun habt. Warum hat der Herr eurer Meinung nach Ananias und Sapphira vor der ganzen Gemeinde getötet? Heutzutage würde jeder Stratege für Gemeindevermarktung und Gemeindewachstum sagen, dass Gott hier töricht gehandelt hat, weil die Handlung der Gemeinde einen schlechten Ruf einbrachte. Wisst ihr, welchen Ruf die Gemeinde hatte? Tritt dieser Organisation nicht bei. Dort sterben Menschen. Die Nachricht, könnt ihr euch vorstellen, die verbreitete sich wie so ein Lauffeuer. Zwei Menschen sind beim Spenden umgekommen, weil sie nicht das gaben, was sie vor Gott angegeben hatten. Sie sind tot. Wow, haltet euch fern von dieser Organisation. Was ist das für eine Marketingstrategie? Das ist, als würde man ein Restaurant betreiben, in dem die letzten beiden Personen, die dort gegessen haben, gestorben sind. Was für Publicity ist das? Dieser Organisation wollt ihr nicht beitreten. Dort sterben Menschen. Dort nimmt man es ernst mit Sünden. Dort nimmt man es sehr ernst mit Sünden. Ihr wisst, wenn man feststellt, dass ihr eine Sünde begeht, werden sie euch damit konfrontieren. Wenn ihr keine Abhilfe schafft, werden sie das Ganze öffentlich machen. Ich war in einer Gemeinde vor mehreren Jahren. Und diese Gemeinde stellt kein Einzelfall heute dar. Sie hat eine Warteabregel befolgt. In dieser Gemeinde gab es eine Scheidung, die stillschweigend hingenommen wurde. Die geschiedenen Eheleute besuchten nach der Scheidung weiterhin die Gemeinde. Denn von diesen Eheleuten saß sie in der Regel vorne und er saß hinten in den Reihen der Gemeinde und um sie herum die Anhängerschaft der jeweiligen Eheleute. Ich konnte das kaum ertragen. Ich bin dort auf die Ältesten zugegangen, aber sie wendeten die Warteabregel an. Wisst ihr, was das sagt? Sie sagten, Leute können sich scheiden lassen und sie können bei uns in der Gemeinde bleiben. Mir wurde gesagt, ja, es sind so viele Verletzungen hier vorhanden, wir müssen abwarten. Und in der Zwischenzeit guckten sich die jungen Leute das an, was passieren ist, und keiner nahm dazu Stellung. Und alle dachten, oh, das muss okay sein. Und so gab es schon Gruppierungen um diese Eheleute herum. Das sagte mir, Leute können sich scheiden lassen und lange wohl und akzeptiert fühlen, denn diese Gemeinde hat nicht das gesagt, was sie eigentlich sagen sollte. Glaubt nicht einen Moment, dass ihr das bei uns tun könnt. Wenn ihr in einer Sünde verharrt, werden wir euch auch zurechtweisen. Im Ehebruch verharrende Menschen werden hier von selbst sicherlich verschwinden, denn sie werden sich sagen, hey, diesen Typ brauchen wir uns nicht länger anhören. Oder sie werden Buße tun. Wenn ihr anfangt, eine Sünde in der Gemeinde zu dulden, dann gelangt ihr an einen Punkt, wo ihr jegliche Sünden dulden müsst. Und dann habt ihr die Heiligkeit der Gemeinde zerstört und die Gemeinde kann nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden. Als Gemeinde haben wir dann bereits gesagt, dass wir keine Grenze ziehen werden. Also warum zieht ihr an irgendeiner anderen Sünde eine Grenze? Ihr wollt, dass sich jeder gut fühlt. Ihr wollt Kompromisse dulden bis zu dem Punkt, wo kritisches Urteilsvermögen und Diskriminierung nicht geduldet werden. Betrachtet erstmal 1. Petrus Kapitel 4, Vers 17. Was das Verständnis angeht, könnte diese Stelle nicht einfacher sein. Da heißt es, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt im Hause Gottes. Damit sagt Petrus, Achtung, beginnt euch aufzuteilen, euch abzusondern, beginnt andere zu konfrontieren, beginnt zu beurteilen, das Leben von Menschen in der Gemeinde zu richten. Ihr dürft sündhaften Christen nicht entgegenkommen. Und wenn wir mit Sünde in unserer Gemeinde energisch umgehen, dann liegt das gewiss daran, dass Gott uns dazu auffordert. Wir reflektieren Gottes Wunsch nach Heiligkeit und er sagt, wenn das bei uns beginnt, was wird das Ergebnis für jene sein, die das Evangelium Gottes nicht befolgen? Petrus sagt hier Folgendes, wenn Gott will, dass wir über Sünde untereinander richten, stellt euch nur vor, wie er Sünden unter jenen richten wird, die ihn ablehnen. Wir dürfen den Maßstab also nicht herabsetzen. Wir dürfen keine sündhaften Christen und sündhaften Nichtchristen ansammeln. Wir müssen läutern und züchtigen und filtern und reinigen. Und wenn Gott das als oberste Priorität in seiner Gemeinde tut, was um alles in der Welt wird er dann mit den Ungläubigen tun? Wenn wir der Gemeinde also Gericht und Züchtigung und Reinheit predigen müssen, müssen wir Gericht und Züchtigung und Errettung für die Verlorenen predigen. Wir müssen sie mit ihrer Sünde konfrontieren. Er sagt, beginnt damit, in der Gemeinde zu richten. Und denkt daran, wenn Gott will, dass seine Gemeinde rein ist und er die Gemeinde dafür richten wird, wenn sie es nicht tut, was wird er dann eurer Meinung nach mit den Ungläubigen tun? Und in Vers 18 finden wir eine erstaunliche Aussage, die aus den Sprüchen kommt. Und wenn der Gerechte nur mit Not errettet wird, Wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Und was meint er damit? Wenn wir es kaum schaffen, nun, wir sündigen und der Herr züchtigt uns. Und es ist schwer genug, ein Christ zu sein, die züchtigende Hand des Herrn zu spüren. Wir alle kennen das. Wenn es schwer für uns ist, es zu schaffen, weil wir immer noch der Sünde verfallen und Gott uns richten muss, was wird er dann mit den Gottlosen tun? Wir sollten der Welt eine Botschaft senden. Und wisst ihr, wie diese Botschaft lauten sollte? Die Botschaft sollte nicht lauten, wir sind ein netter Ort, ihr werdet uns mögen. Die Botschaft sollte lauten, dies ist ein heiliger Ort, wo wir uns mit Sünde befassen. Das ist die Botschaft. Nicht, dies ist ein glücklicher Ort, sondern dies ist ein heiliger Ort. Nicht, dies ist ein Ort, an dem ihr uns mögen werdet, sondern dies ist ein Ort, den ihr nicht mögen werdet, wenn ihr Sünden nicht in Angriff nehmt. Wenn ihr nicht zum Erlöser kommt. Wenn ihr nicht bereit seid, ein heiliges Leben zu führen. Nein, die Abwesenheit von Gemeindezucht und die Abwesenheit von ausgeprägter Heiligkeit werden kritisches Urteilsvermögen ausmerzen. Und ein letzter Punkt, ein letzter Faktor, der zu dem fürchterlichen Mangel an Urteilsvermögen in der heutigen Gemeinde beiträgt, ist geistliche Unreife. Geistliche Unreife. Ich bin davon überzeugt, dass viele in der Gemeinde nur oberflächliche Kenntnisse der Wahrheit Gottes haben, sehr oberflächliche, und dass sie populären Ansichten und Gefühlen und Erfahrungen folgen und Wunder und Heilungen und eine Lösung für die Alltagsprobleme des Lebens suchen. Sie laufen persönlicher Behaglichkeit hinterher und wollen persönlichen Erfolg, und ihr Christentum ist sehr oberflächlich. Wir könnten sie im Prinzip als Babychristen bezeichnen. Und ich denke, man könnte durchaus behaupten, dass das Wesensmerkmal, das ein Kleinkind am deutlichsten beschreibt, die ihr Kinder habt, wisst das ganz genau, ist das, was wir als Egoismus kennen. Meint ihr nicht? Sie bedanken sich grundsätzlich nicht? Sie schreien, wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen und wann sie es wollen? Sie sind egoistisch. Unreife zeichnet sich in der Regel durch Selbstbezogenheit, durch Egoismus aus. Betrachtet nur einmal die Gemeinde heutzutage. Sie ist voll und ganz mit sich selbst beschäftigt. Sie will, dass ihre eigenen Probleme gelöst werden, dass es ihr besser geht. Und sie ist nicht versunken, wie der Komponist des Lobliedes schrieb, in Wunder, Liebe und Lobpreis und Fokus auf den Herrn. Die Gemeinde ist egoistisch, und egoistisch ist ein Anzeichen von Unreife. Die Gemeinde ist wie ein egoistisches Baby, in dessen Augen die ganze Welt anhalten muss, bis seine Bedürfnisse gestillt und seine Wünsche erfüllt sind. Unreife zeichnet sich nicht durch kritisches Urteilsvermögen aus. Gehen einmal zurück zu Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4, ein vertrauter Vers, dort in Vers 14. Da heißt es, wir sollen nicht länger Unmündige sein. Hier kommt der Grund. Denn Unmündige werden hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Da habt ihr es. Geistliche Unreife macht Menschen zu Opfern. Sie macht Opfer aus ihnen. Sie wissen nicht, was richtig ist. Sie wissen nicht, was falsch ist. Sie werden hin und her geworfen und umhergeweht. Sie sind leicht zu täuschen. Wie können wir das ändern? Vers 15 dort heißt es, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hineinwachsen. Vers 15. Die Wahrheit reden in Liebe, damit wir erwachsen werden können. Wie wächst eine Gemeinde? Sie wächst durch die Wahrheit. Klare Wahrheit, die in Liebe gesprochen wird. So wächst eine Gemeinde und wird sie erbaut. Und am Ende von Vers 16 wird vom Wachstum des Leibes zur Selbstauferbauung in Liebe gesprochen. Unreife kennt einfach kein kritisches Urteilsvermögen. Ebenso wie ein kleines Baby, das auf dem Boden krabbelt und sich alles, was es findet, in den Mund steckt, ohne dazwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Es weiß nicht, was gut und schlecht ist. Heutzutage gibt es so viel Unreife, und damit einhergeht ein mangelndes Urteilsvermögen. Und das ist das direkte Ergebnis von oberflächlicher Lehre, vom Predigen merkwürdiger, bizarrer, mystischer Dinge, denen viele Gemeinden am charismatischen Ende der selbst gesponnenen Dinge ausgesetzt sind. Dinge, die von Menschen kommen, die vielleicht nicht richtig ausgebildet wurden und vom beziehungsbezogenen Predigen beherrscht sind, das aus Geschichten besteht und wirklicher Substanz und fundierter biblischer Lehre entbehrt. Und diese Lehre ist so wichtig. Und hier ist noch ein letzter Text, um diesen Punkt der Unreife zu zementieren. Hebräer 5. In Hebräer 5 und in Vers 12 lesen wir, ihr solltet der Zeit nach Lehrer sein. Mit anderen Worten, ihr seid lange genug dabei, ihr habt genug gehört, damit ihr in der Lage sein solltet zu lehren. Aber das Problem ist, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, heißt es dort, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Und jeder, der nur Milch trinkt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Er ist ein Baby. Ihr seid Babys, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Ihr könnt nicht. Ihr seid lange genug dabei, um Lehrer zu sein, aber stattdessen muss ich euch wieder Milch geben. Ich muss euch die elementarsten Dinge geben. Ihr vertragt noch keine feste Speise. Ihr seid unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Ihr habt all diese Erfahrungen gemacht und viele Geschichten gesammelt und viele Gefühle gehabt, aber ihr kennt das Wort nicht. In Vers 14 heißt es, die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übungen geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Unterscheidungsvermögen und Reife gehen Hand in Hand. Unterscheidungsvermögen und Reife gehen Hand in Hand. Lehre im Wort Gottes empfangen, das Wort der Gerechtigkeit verstehen, feste Nahrung zu sich zu nehmen, geistliche Gewohnheiten und geistliches Verhalten auszuleben, schult eure Sinne, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ob ihr also über den Mangel an Überzeugung von der biblischen Lehre sprecht, über Image und Einfluss als Schlüssel zur Evangelisierung, den Widerwillen gegen absolute Werte und den Wunsch nach Relativismus, ob ihr über unzureichende Auslegung der Schrift redet oder über den Mangel an Gemeindezucht oder Unreife. Sie alle überschneiden sich und sind miteinander verwoben, verstrickt. All diese Dinge tragen zum Verlust des Urteilsvermögens bei. Wir sind weich geworden gegenüber biblischer Lehre und nicht wirklich sicher, was wir glauben. Wir wollen nicht schwarz-weiß sein, wir wollen keine Probleme aufwerfen. Wir wollen sicher gehen, dass wir genügend Kompromisse eingehen, damit die Welt sich wohlfühlt, damit wir sie für uns gewinnen. Wir legen die Schrift planlos aus, sind geistlich unreif und haben keine Hoffnung, zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können. Und dennoch sagt die Schrift in Sprüche 14, die Weisheit lässt den Klugen erkennen, welchen Weg er gehen soll. Sprüche 14, 33, die Weisheit wohnt ruhig im Herzen des Verständigen. Sprüche 16, 21, wer ein weises Herz hat, wird verständig genannt. Sprüche 17, 24, dem Verständigen liegt die Weisheit vor Augen. Die Augen des Toren aber schweifen am Ende der Erde umher. All diese stammen aus Schlachter 2000. Die Unverständigen wandern nur auf der ganzen Erde umher. Aber der Verständige ist fokussiert. Nun, so mancher ist weise in Bezug oder ist verständig in Bezug auf Nahrungsaufnahme. Viele Menschen lesen, was auf einer Verpackung steht, wie viel Gramm Fett enthalten ist, was die empfohlene Tagesdosis ist, was auch immer. Menschen werden auch vorsichtiger in Bezug auf die Vermeidung von Pestiziden und sie wollen gesünder essen. Und einige sind da regelrecht die Experten da drin. Einige sind sehr vorsichtig, wenn es zu Operationen kommt, den sie sich unterziehen müssen. Sie suchen nach dem besten Arzt. Ja, jemand, der sich darin sehr gut auskennt. Und dabei sind sie überaus vorsichtig und wählen jemanden, der sorgfältig recherchiert und wurde und mit Empfehlungen kommt. Und vielleicht holt sie sich die eine oder andere Person noch eine zweite Meinung von diesem Arzt. Sehr vorsichtig. Und einige sind das in der Politik. Sie sind sehr analytisch. und können die Probleme des Tages beurteilen und Leitartikel aus allen möglichen nationalen Zeitschriften zitieren. Und sie haben alles gut durchdacht in Bezug auf die Regierung und selbst auf die Außenpolitik. Einige analysieren Dinge bis in das kleinste Detail, kommen aber nie dazu, ihre analytischen Fähigkeiten für den Geist und das Wort einzusetzen, um festzustellen, was gut und was böse ist. Wie traurig. Und weil die Gemeinde kein Urteilsvermögen hat, wird sie vergiftet mit einer tödlichen Chemikalie, die wie lebendiges Wasser aussieht. Nun, so viel zu der ersten Frage. Beim nächsten Mal geht es um die beiden anderen Fragen, die wir noch stellen werden. Lass uns zusammen beten.